Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder recht herzlich gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Der Titel der heutigen Predigt mag ein wenig provokant sein, provozierend für einige von Ihnen möglicherweise, denn ich habe den Titel bewusst gewählt wie folgt: Sind Sie ein Sklave sexueller Sünden? Nun, wer möchte schon gerne als ein Sklave sexueller Sünden bezeichnet werden? Und doch denke ich, dass viele von Ihnen hoffentlich Belehrung von dieser Predigt erhalten werden, vielleicht sogar ein wenig auch Offenbarung über Ihr eigenes Leben, Ihre eigene Situation. Und was noch wichtiger ist, Hinweise darauf, wie Sie von diesen sexuellen Sünden, die Sie vielleicht begehen oder von denen Sie wissen, dass andere sie begehen oder zumindest die Vermutung haben, wie man davon loskommen kann. Was sagt uns die Bibel hierzu? Was sind eigentlich sexuelle Sünden? Und wir wollen uns dies einmal heute näher anschauen. Denn natürlich ist es so, in unserer westlichen Welt ganz besonders, sind sexuelle Sünden gravierend in ihrer vielseitigsten Gestalt. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns an die Lutherbibel 2017 wenden, aber auch an andere Übersetzungen, Übertragungen, die in einigen Stellen es vielleicht ein wenig klarer bringen, deutlicher bringen, worauf es hinausläuft. Ich möchte mich auch gleich hier an dieser Stelle für Ihre Glückwünsche bedanken, für unsere Hochzeit, die vor 40 Jahren stattfand, zwischen meiner Frau und mir, heute am 14. Mai. Interessanterweise auch der Tag, wo die amerikanische Botschaft in Jerusalem eröffnet wurde. Und wir haben natürlich auch uns immer daraufhin vorbereitet, haben daraufhin Dinge gesagt. Und die Tatsache, dass es jetzt zu dieser Eröffnung kam, nebenbei gesagt, bedeutet für mich auch, dass es letztendlich dann auch zu dem Tempelbau kommen wird. Interessant war auch für mich, wie Benjamin Netanyahu heute in seiner Ansprache in versteckter Weise darauf hingewiesen hat. Aber gehen wir jetzt zurück zu unserer heutigen Predigt, zum Thema der heutigen Predigt. 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus Kapitel 3 und Vers 1. Und da wird Folgendes gesagt: Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn. Und dann erinnere ich euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten. Ich erwecke euren lauteren Sinn, heißt es hier. Nun, die Lutherbibel 2009 schreibt, eure reine Gesinnung. Die musste scheinbar erweckt werden. Die war möglicherweise ein wenig eingeschlafen. Eine reine Gesinnung, was ist darunter zu verstehen? Nun, wir werden uns heute dies näher anschauen. Zunächst 2. Petrus Kapitel 2 und in Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind dem Schmutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Vers 21, denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Es ist ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort, Vers 22, der Hund frisst wieder, was er ausgespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Sie sind durch die Erkenntnis des Herrn, wie es heißt, dem Schmutz der Welt entflohen. Und sie werden dann wieder in diesem verstrickt und von ihm überwunden. Denken Sie in diesem Zusammenhang an sexuelle Übertretungen. Die Schlachterbibel schreibt hier, der Ausdruck Befleckungen der Welt vermittelt den Gedanken an Fäulnis oder giftige Dämpfe. Sind Sie von Fäulnis umgeben? Sind Sie herausgekommen aus der Welt? Haben verstanden, wie Sie ein christliches Leben führen müssen und sollen? Und kehren dann zurück zu dem, was Sie verlassen haben? Nun, Petrus sagt, dann wäre es für sie besser gewesen, sie hätten den Weg der Wahrheit gar nicht gekannt. Denn jetzt gleichen sie der Sau, die gewaschen wurde und sich dann wieder im schmutzigen Kot herumwälzt. Diesem Kot, den sie doch eigentlich weggewaschen haben sollten. Wir müssen Vorsorge treffen. dass uns so etwas nicht passiert. In Jesaja Kapitel 33 werden interessante Aussagen gemacht. Jesaja Kapitel 33, angefangen in Vers 15. Und ich lese die Verse 15 bis 16. Die Frage ist, wer kann bei Gott wohnen? Die Antwort, Vers 15, wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopft, dass er nichts höre von blutiger Gewalt und seine Augen zuhält, dass er nicht nach Bösem sehe. Der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und sein Schutz sein, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Eine mögliche Anspielung auf den sogenannten Ort der Sicherheit, wenn die große Trübsal hier über der Erde sein wird, auf dieser Erde sein wird und andere werden aber beschützt werden. Aber das sind die Voraussetzungen hier, von denen Gott spricht. Wer seine Augen zuhält, darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, sodass er nichts Böses sieht. Die Nelson Study Bible schreibt, es geht nicht darum, das soziale Böse zu ignorieren, sondern darum, nicht daran teilzunehmen. Nicht daran teilzunehmen, nicht sich das zu wünschen, dass man Teil ist dieses Lebensweges, den man doch eigentlich aufgegeben haben sollte. In 2. Petrus 2, kehren wir zu 2. Petrus zurück, da wird noch etwas mehr gesagt über diese Situation. 2. Petrus Kapitel 2 und in Vers 14, da lesen wir, sie haben nur Augen für die Ehebrecherin, sind unaufhörlich bereit zur Sünde, locken leichtfertige Seelen an, ihr Herz ist getrieben von Habsucht, Kinder des Fluches. Es geht mir hier um die Augen für die Ehebrecherin. Die Lutherbibel 2009 schreibt, sie haben Augen voller Begierde nach einer Ehebrecherin. Die Schlachterbibel schreibt, sie haben Augen voller Ehebruch. Sie könnten keine Frau anschauen oder konnten keine Frau anschauen, ohne sie als potenzielle Ehebrecherin zu sehen. Und die gute Nachricht schreibt, ihre Augen hängen voll Begehrlichkeit an jeder Frau. Ihr Verlangen zu sündigen ist unersättlich. Nun, das sind diejenigen, die als die Kinder des Fluches beschrieben werden. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Kategorie hineingeschleudert werden. Aber schauen Sie, es geht mir um die Augen hier. Die schauen andere an mit dem Wunsch, Ehebruch zu begehen oder aus einer Frau eine Ehebrecherin zu machen. Die gleiche Idee. Die gleiche Idee. Schauen wir uns an, was dem David passiert ist, in 2. Samuel Kapitel 11. 2. Samuel Kapitel 11 und lesen wir angefangen in Vers 2. Wir kennen ja die Geschichte, nehme ich an, von Davids Ehebruch. Aber schauen wir uns an, wie es begann. 2. Samuel 11, angefangen in Vers 2. Es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Und da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen und sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, da schlief er bei ihr, sie aber hatte sich gereinigt von ihrer Unreinheit, und sie kehrte in ihr Haus zurück, Vers 5, und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Was ist hier geschehen? David sah, wie die Frau sich wusch und begehrte sie. Es fing mit seinen Augen an. Die Ryrie Study Bible schreibt, drei Schritte hin zur Sünde Davids. Erstens, er sah. Zweitens, er stellte Nachforschungen an. Ja, wer ist denn diese Frau? Drittens, er unterlag der Versuchung. Davids Lust oder Begierde nahm von ihm Besitz, was die Geburt der Sünde zur Folge hatte, was wiederum das Gericht nach sich zog, den Tod, wie Sie in Jakobus Kapitel 1, die Verse 14 bis 15 lesen können. Nun, David starb nicht selbst, aber sein Sohn würde sterben. Und er würde sehr viel schlimme Situationen in seinem Leben erfahren müssen wegen dieser Sünde. Was sagt uns Christus? Matthäus Kapitel 5, angefangen Vers 28. Matthäus Kapitel 5 und Vers 28. Wiederum, es geht mir nach wie vor um den Gebrauch unserer Augen. Matthäus 5 und Vers 28. In Vers 27 heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Vers 28. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und wenn dich dein rechtes Auge verführt, schauen Sie, ansehen, Auge verführt, reiß es aus, wirf es von dir. Gebrauche es nicht zu dem Zweck des potenziellen Ehebruchs. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle, das Gehennafeuer, geworfen werde. Und wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Wenn man eine Frau ansieht, ihre zu begehren, wie es heißt, hat man Ehebruch bereits begangen im Herzen. Die Zürcher Bibel überschreibt oder übersetzt, jeder, der eine Ehefrau ansieht, um sie zu begehren, der hat bereits Ehebruch begangen in seinem Herzen. Die Menge Bibel schreibt, wer sie mit Begehrlichkeit ansieht. Es geht nicht darum, dass sie keine Frau ansehen dürfen. Es geht um ihre Motivation, ihre Begehrlichkeit, ihre Triebhaftigkeit. Die Ryrie Study Bible sagt, falsche Begierde führt zu sündhaftem Handeln. Es fängt ja nicht mit dem sündhaften Handeln an. Das ist ja die Konsequenz, etwas, was bereits vorher geschehen ist. Die Nelson Study Bible schreibt, ein Mann, der eine Frau mit dem Zweck ansieht, mit ihr sexuell zu verkehren, der hat bereits in seinem Sinne Ehebruch begangen. Aber es geht nicht nur um eine verheiratete Frau. Es geht nicht nur darum, dass jetzt ein Mann eine verheiratete Frau nicht ansehen darf, um mit ihr jetzt in seinem Herzen, in seinem Sinn Ehebruch zu betreiben. Schauen wir uns einmal an, was der Hiob gesagt hat. Hiob Kapitel 31 und Vers 1. Hiob 31 und Vers 1. Er sagt, ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Und einige sagen, das ist auch Ehebruch, weil der Hiob, der war verheiratet, als er diesen Bund schloss, aber möglicherweise war er noch nicht verheiratet, als er den Bund schloss mit seinen Augen. Also darauf kommt es gar nicht an. Er wollte nicht lüstern mit Begierde, mit Triebhaftigkeit auf eine Jungfrau blicken. Und schauen wir uns auch an, was Psalm 101 uns sagt. Wenn das der David beherzigt hätte, dann wäre er zu dieser schrecklichen Geschichte mit der Bathseba und dann dem anschließenden Mord mit Uriah nicht gekommen. Psalm 101 und Vers 3. Ich nehme mir keine böse Sache vor. Ich hasse es, Unrecht zu tun. Das soll nicht an mir haften. Nun, die Schlachterbibel übersetzt, ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Nun, die Tatsache, dass die Frau sich wusch, das war nicht an sich schändlich. Das Problem war, wie David das betrachtet hat und wie er dann in seinem eigenen Herzen, in seinem eigenen Sinn, das sich hat weiterentwickeln lassen. Die Menge Bibel schreibt, ich will nicht mein Auge gerichtet haben auf schandbare Dinge. Also wie gesagt, es geht auch darum, dass man sich insoweit nicht mit Dingen befasst, die dann zu sündhaftem Verhalten führen können. In Habakkuk, zu Ende des Alten Testamentes, mehr oder weniger, in Kapitel 1 und Vers 13, da wird etwas Interessantes gesagt über Gott selbst. Habakkuk 1 und Vers 13, da heißt es, deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest. Und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Deine Augen sind zu rein, dass er Böses ansehen könnte. Sieht das bei uns auch so aus? Sind unsere Augen so rein, dass wir gar nicht auf Böses blicken wollen? Oder auf Dinge blicken wollen, die dann dazu führen, dass wir möglicherweise Böses tun? Man muss sich selbst kennen. Man muss natürlich selbst seine Grenzen kennen. In den vielen Fällen, in den meisten Fällen kennt man sie eben gerade nicht. Und man meint, er sei stark genug, diese Dinge irgendwo tolerieren zu können. Und dann schlittert man so richtig, so wie das dumme Schaf, in den Morast hinein. Und dann hängt man drin. Und dann kommt man nicht wieder raus. 1. Thessaloniker, Kapitel 4. 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Nun, einige mögen jetzt vielleicht von meinen Ausdrücken ein wenig empört sein. Wie habe ich jetzt Menschen mit einer Sau verglichen und jetzt ein dummes Schaf? Nun, nehmen Sie es, wie Sie es wollen. 1. Thessaloniker, Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Mehrere Möglichkeiten bestehen hier, diese Stelle zu verstehen. Das heißt, diese sollen das eigene Gefäß in Heiligkeit halten. Und dann ist in der Bibel 2017 die Anmerkung gegeben, gemeint ist der eigene Körper oder der der Ehefrau. Die Lutherbibel 2009 übersetzt diese Stelle wortgetreuer wie folgt, dass jeder sein eigenes Gefäß zu gewinnen wisse, in Heiligkeit und Respekt und nicht in der Leidenschaft der Begierde. Jeder sein eigenes Gefäß, heißt es hier, zu gewinnen wisse. Nun, die Zürcher Bibel, ein wenig Interpretation hier, übersetzt das wie folgt. Dass jeder von euch seine Frau zu erwerben weiß, in Heiligkeit und Ehrbarkeit, nicht in Leidenschaft der Begierde. Hier werden scheinbar Menschen angesprochen, die an Heirat denken, die eine Frau haben wollen. Was sagt hier Paulus? Wie soll man vorangehen? Mit Unzucht, mit Begierde, mit schändlicher Begierde, und dann hat man sie. Naja, und dann kann sie ja nicht anders, dann muss sie ja in die Ehe einwilligen. Ist das die Art und Weise? Ich glaube schon, dass es darum geht hier. Denn das Gefäß, von dem hier die Rede ist, wird zum Beispiel auch in dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3 und Vers 7 beschrieben. 1. Petrus 3 und Vers 7. Und die Lutherbibel 2009 übersetzt auch hier richtig, ebenso ihr Männer wohnt bei ihnen, den Frauen, mit Einsicht und gebt dem weiblichen als dem schwächeren Gefäß seine Ehre. Man soll der Frau einem Gefäß seine Ehre geben. Also hier wird das Wort Gefäß auf die Frau angewandt. Und wenn wir zurückkehren zu 1. Thessaloniker, wenn es heißt, man soll sein eigenes Gefäß zu gewinnen wissen, wie es die Lutherbibel 2009 bringt, in Heiligkeit und Respekt. Mit anderen Worten, man soll Respekt haben, man soll Ehre haben für seine zukünftige Frau, was man nicht hat, was man in keinster Weise hat, wenn man mit ihr vor der Ehe bereits Unzucht begeht. Das ist kein Respekt. Kein Respekt für die Frau, kein Respekt für Gott. Das ist schlicht und ergreifend totale Sünde. Man lebt in Sünde. Man gleicht der Sau, die gewaschen wurde und dann wieder sich im Schmutz wälzt, im Kot dieser Welt, mit diesen giftigen Dämpfen, diesem Morast. Nein, man soll auf ehrbare Weise sich auf die Ehe vorbereiten. Schauen wir uns Römer Kapitel 13 an. Hier geht es allerdings deutlich nun um den eigenen Körper. Römer 13, die Verse 13 bis 14. Römer 13 und Vers 13. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Nun, die Lutherbibel 2009 schreibt, dass Begierden erwachen. Die Mengebibel schreibt, seid dem Fleisch nicht so zu diensten, dass böse Begierden dadurch erregt werden. Die Schlachterbibel schreibt, man soll Vorsorge treiben. Die meisten Sünden entstehen, weil wir zuerst böse Absichten und Begierden in unserem Gedanken Raum geben und ihnen nachhängen. Nun, das mag vielleicht jetzt in Ihren eigenen Augen keine böse Begierde sein, wenn Sie da jetzt irgendwie sexuellen Verkehr haben wollen mit einer Frau, ohne dass Sie verheiratet sind. Aber es sind böse Begierden in den Augen Gottes. Und wenn Sie diesen Begierden nachgeben, dann wird diese Begierde zur Tat führen. Noch einmal gesagt, was hier die Schlachterbibel schreibt. Die meisten Sünden entstehen, weil wir zuerst bösen Absichten und Begierden in unseren Gedanken Raum geben und ihnen nachhängen. Interessanterweise ist auch die Übersetzung, die die Lutherbibel 1891 bringt hier. Wartet des Leibes doch also, dass er nicht geil werde. Also es geht nicht darum, dass wir den Körper, unseren eigenen Leib vernachlässigen sollen, aber man soll ihn nicht so warten, wie Luther 1891 Übersetzung es bringt, dass er nicht geil werde, dass böse Begierden erwachen. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 6 an. Eine bekannte Stelle, denke ich mir mal. Wie kommt es dann, dass man die Stelle kennt und gleichwohl nicht befolgt? 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 18. Flieht die Hurerei. Die Lutherbibel 2019 schreibt die Unzucht. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt oder Unzucht begeht, der sündigt am eigenen Leibe. Nun hier Unzucht, klar, eine Beziehung hin zur vorehelichen sexuellen Beziehung. Man kann aber auch hier Ehebruch mit hineintun. Man kann natürlich auch Prostitution mit hineintun. Alle diese sexuellen Sünden, es sind Sünden, die hier beschrieben werden, die soll man fliehen. Die soll man fliehen. Denn wenn man sie nicht flieht, dann kommt es dazu, dass man am eigenen Leibe sündigt. Ich denke, ich brauche nicht zu erklären, was hier gemeint ist. Man soll sich nicht in Situationen begeben, wo man dann drin steckt und dann so aus Nachlässigkeit, aus Schwachheit und was auch immer, dann nicht wieder raus kann. Und dann gibt man nach und dann hängt man natürlich fest. Nein, es geht ja um die Vorsorge. Man soll sich davor hüten, überhaupt in eine solche Situation hineingebracht zu werden. Die Hoffnung für alle, eine moderne Interpretation, sagen wir einmal, die bringt das hier aber sehr gut. Die schreibt, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Eine Beziehung, die in Gottes Augen wohlgefällig ist, ist eine sexuelle Beziehung in der Ehe zwischen Mann und Frau. Einem Mann und einer Frau. Das ist die einzige vor Gott wohlgefällige sexuelle Beziehung. Wenn Sie eine andere Beziehung eingehen mit einer Frau, sagen wir einmal, die nicht Ihre Frau ist, die jemand anders geheiratet hat, dann begehen Sie eine sexuelle Sünde. Wenn Sie nicht verheiratet sind und mit einer Frau zusammen sind, die auch nicht verheiratet ist, und Sie haben eine sexuelle Beziehung, dann begehen Sie eine sexuelle Sünde. Und wenn Sie diese Beziehung aufrechterhalten, dann begehen Sie sexuelle Sünden und leben in Sünde. Abschaffen ist das, was Gott uns sagt. Diese Beziehung muss zu Ende gemacht werden und gebracht werden. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie heiraten oder Sie trennen sich. Und ich meine auch räumlich. Sie können nicht in einer Wohnung dann weiter zusammenleben. Das geht einfach nicht. Ach ja, aber es passiert ja nicht zwischen uns. Hä? Glauben Sie das wirklich? Nein, nein. Auch der Anschein des Bösen muss vermieden werden. Aber letztendlich wird es auch zum Bösen kommen. Noch einmal die Hoffnung für alle. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Die Schlachterbibel schreibt hier Folgendes. in gewissem Sinne ruinieren. Sexuelle Sünden, Menschen wie einen anderen, weil sie so intim und verstrickend sind und ihren Schaden auf tiefster menschlicher Ebene anrichten. Haben Sie das mitbekommen? Wenn Sie in sexueller Sünde leben, wenn Sie sexuelle Sünden begehen mit einer anderen Frau, Sie sind ein Mann oder die Frau mit dem Mann, egal. Sie sündigen an sich selbst und an der anderen Person. Sie sind der doppelten Sünde schuldig. Das ist sehr richtig ausgedrückt hier bei Schlachter. Und Schlachter fährt fort. Allerdings spielt Paulus wahrscheinlich auf Geschlechtskrankheiten an, die seinerzeit wie heute grassierten und viele Opfer forderten. Keine Sünde hat ein größeres Potenzial zum Ruinieren des Körpers. Es geht hier um physische Strafe, aber es geht natürlich weitaus mehr noch um geistliche Strafe. Denn wenn Sie die Wahrheit erkannt haben und trotzdem hier nicht gehorsam sind, sich gegen Gott auflehnen, ob das jetzt aus Schwachheit geschieht, aus Nachlässigkeit, letztendlich lehnen Sie sich gegen Gott auf, Sie rebellieren gegen Gott. Wissen Sie, was Ihr potenzielles Schicksal beinhaltet? Das Verbranntwerden im feurigen Pfuhl. Wollen Sie wirklich den vorübergehenden Genuss der Sünde haben, um dann im feurigen Pfuhl verbrannt zu werden? Epheser Kapitel 5. Lesen wir Epheser Kapitel 5 und Vers 3. Epheser Kapitel 5 und Vers 3. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Lesen wir weiter in Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, wir haben gesehen, was Unzucht bedeutet, es beinhaltet sexuellen Verkehr zwischen zwei unverheirateten Leuten. Kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, hat ein Erbteil im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen, Vers 6, auch nicht von euch selbst. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Das macht doch heute jeder. Das kann man doch ruhig tun. Wir lieben uns doch. Das muss doch toleriert sein. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Und darum seid nicht ihre Mitgenossen, sagt er in Vers 7. Wir sollen nicht so leben wie die Kinder des Ungehorsams, die dem nicht folgen, was Gott sagt. Fahren wir fort in Vers 10. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Schauen Sie sich die Schriftstellen hier in der Bibel an, die ich Ihnen heute mitgebe. Denken Sie darüber nach, meditieren Sie darüber. Erkennen Sie, was vor Gott wohlgefällig ist und erkennen Sie, was vor Gott nicht wohlgefällig ist. Und dann machen Sie eine Entscheidung. Und schieben Sie die Entscheidung nicht auf die lange Bank. Und sagen Sie nicht, ach ja, aber ich kann nicht, weil. Solche Rechtfertigungen gelten nichts bei Gott. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft, Vers 11, mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das sind starke Worte. Und er hat von Unzucht gesprochen. Unzucht oder Ehebruch sind Werke der Finsternis. Und die sollen nicht heimlich geschehen, die sollen aufgedeckt werden in dem Sinne, dass man sich selbst darüber klar wird, was man tut und damit aufhört. Nicht zu der Sau wird, die gewaschen wurde und sich wieder im Kot herumwälzt. Die Hoffnung für alle schreibt zu Vers 5, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in seinem Reich. Denken wir daran. Sie werden nicht ins Reich Gottes eingehen. Sie mögen vielleicht meinen, ja okay, ich werde später mal bereuen und dann wird alles vergeben sein. machen Sie sich nichts vor. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 21 an. Offenbarung 21 und Vers 8. Die Feigen aber, die sind zu feige, um sich zu ändern. Die haben irgendwelche Entschuldigungen, weil sie sich nicht ändern wollen oder können oder müssen oder sollen. Die Feigen aber, die sind zu feige, für Gott und sein Wort einzustehen. Die Feigen aber und die Ungläubigen, die meinen nicht, es ist so wichtig, dass man das tut. Man kann ja ruhig so leben, wie man heute so in der westlichen Welt lebt. Man glaubt nicht, dass das wirklich etwas ist, was Gott verdammt verurteilt und dass da irgendwo Gottes Zorn eine Rolle spielen mag in seinem Leben. Die Feigen, die Ungläubigen, die Frevler, die freveln an Gottes Wort. Die meinen, die brauchten das nicht zu halten. Und die Mörder, nun, selbst jemand, der hasst, ist bereits schon ein Mörder in Gottes Augen. Aber sie können auch einen Mord begehen an, sagen wir einmal, ihrem zukünftigen, in Anführungszeichen, Ehepartner, jemanden, den sie vielleicht so als zukünftigen Ehepartner sehen, und ihn dazu verführen, Unzucht zu begehen. Weil er es vielleicht nicht so genau weiß jetzt, wie sie es vielleicht wissen. Verstehen Sie das? Als die Eva damals die verbotene Frucht dem Adam gab, wurde sie schuldig. Sie hat ihn verführt. Und mein Adam war gar nicht mal verführt. Er hat sich vielleicht selbst verführt, indem er gedacht hatte, das ist nicht so schlimm, kann ich ruhig machen, kann ruhig meiner Frau gehorchen. Die Eva war verführt von Satan, dem Teufel. Es heißt, als sie dann aber dem Adam die verbotene Frucht gab, da war er nicht verführt. Er war nicht von Eva verführt, er wusste es besser, aber kehren wir uns einmal an die Sache heran, indem wir die Umkehrung begehen. Sagen wir einmal, sie wissen es besser und verführen aber ihren Partner, weil sie ja nun letztlich, sagen wir einmal, als jemand dastehen wollen, der nun ein Christ ist, und der Partner glaubt ihnen, vertraut ihnen und lebt dann aber auch so, dann haben sie nicht nur an sich selbst gesündigt, sehr stark, sondern eben auch an ihrem zukünftigen Ehepartner, wenn es dazu kommen sollte überhaupt. Aber alles das ist total falsch angefasst worden. Man hat das Pferd von hinten aufgezogen, sagen wir einmal, aufgezügelt, die Zügel von hinten dem Pferd gegeben. Nein, die Mörder und die Hurer, oder hier wie die Mengebibel schreibt, die Unzüchtigen und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner, auch die, die sich selbst belügen, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer brennt. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Wenn Sie zu den Ehebrechern gehören, zu den Unzüchtigen, zu denen, die zu feige sind, sich zu ändern, zu den Frevlern, zu den Ungläubigen, und es kommt zu keiner Änderung in Ihrem Leben, werden Sie im feurigen Pfuhl landen. Kehren wir uns an das Alte Testament wieder zurück und lesen wir einmal Hosea Kapitel 4. Hosea Kapitel 4 und Vers 11. Hosea 4 und Vers 11. Auch hier wiederum eine sehr wichtige Stelle, die uns nämlich etwas zeigt über die Entwicklungen in unserem Leben, wenn wir eben keine Vorsorge treffen, wenn wir uns Dinge vor Augen stellen, die wir uns nicht anschauen sollten, wenn wir mit Begierde auf eine andere Frau blicken, eine Jungfrau, eine verheiratete Frau, und wenn es dann zu der Sünde kommt, und was geschieht dann? Dann hat man seine schreckliche Tat erkannt und bereut. Nun, in vielen Fällen ist das leider nicht der Fall. Hosea Kapitel 4 und Vers 11. Sondern man begeht die Sünde wieder und wieder und wieder. Hosea 4 und Vers 11. Hurerei, Wein und Most rauben den Verstand, schreibt die Lutherbibel hier, 2017. Aber die Lutherbibel 1891, die schreibt, die machen toll. Man lebt dann irgendwo in einem Zustand der Tollheit. Man hat keinen Verstand mehr, keine richtige Gesinnung mehr, keinen richtigen Verstand in dem Sinne, das Verständnis hört auf, das göttliche Verständnis. Aber am besten bringt es diese New King James Bible, die schreibt nämlich Hurerei oder Unzucht, versklaven das Herz. Versklaven das Herz. Deswegen meine Frage, sind Sie ein Sklave? Sechs Fehler Sünden. Es kommt nämlich dahin, und läuft darin hinaus und darauf hinaus, dass sie ein Sklave werden. Sie tun es und tun es und tun es. Das wird zur Gewohnheit. Nun, sie haben es vielleicht vorher getan, bevor sie zu einem Christen wurden, bevor sie die Wahrheit erkannten. Aber dann haben sie doch diese Gewohnheit abgelegt. Den alten Menschen haben sie doch abgelegt. Sie haben doch, sagen wir mal, sie sind getauft worden. Bei der Taufe sind sie zu einer neuen Kreatur geworden, einem neuen Menschen. Aber jetzt kehren sie zurück zu der Versklavung. Denn Hurerei, wie auch zu viel Alkohol, die versklaven das Herz, die rauben den Verstand, die machen uns toll. Die machen uns toll. Und schauen wir uns einmal an, wie das in Sprüche Kapitel 30 beschrieben wird. Sprüche 30, Vers 20. Sprüche 30 und Vers 20. So ist der Weg der Ehebrecherin. Sie verschlingt und wischt sich den Mund und spricht, ich habe nichts Böses getan. Man hat sein Gewissen beruhigt, indem man sagt, ja, so schlimm ist das doch nicht. Ob sie jetzt eine Ehebrecherin ist oder ob sie jetzt zwei Leute sind, die in Unzucht miteinander leben. Ach, es ist doch nichts Böses. Man liebt sich doch, man kann das ruhig tun. Man hat es zur Gewohnheit werden lassen. Man ist versklavt worden, wiederum. Sein Verstand, sein Herz wurden betäubt. Man hat sich bewusst in eine Situation begeben, wo man letztlich dann sein Gewissen nicht mehr hören möchte, nicht mehr danach handeln möchte. Aber was sagt uns Gott? Hebräer Kapitel 13 und Vers 4. Hier war die Ehebrecherin, die hat sich an ihr Handeln gewöhnt, die sieht nichts mehr etwas Falsches daran. Aber Gott sieht etwas Falsches darin. Hebräer Kapitel 13 und Vers 4. Und Gott sieht etwas Falsches in jeder sexuellen Sünde. Wie ich sagte, eine sexuelle Sünde besteht, wenn man sexuellen Verkehr hat mit jemandem oder dass man verheiratet ist. Oder wenn man verheiratet ist, man hat sexuellen Verkehr mit jemandem, mit dem man nicht verheiratet ist. Hebräer Kapitel 13 und Vers 4. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Sie beflecken ihr Ehebett, ihr zukünftiges Ehebett, wenn sie bereits schon vor der Ehe Unzucht betreiben. Und natürlich beflecken sie ihr Ehebett, wenn sie in der Ehe Ehebruch begehen. Und Gott wird solche Menschen richten. Und wir haben gesehen, was passiert, wenn die Menschen nicht bereuen. Aber die Tatsache, dass sie bereuen und dann Vergebung erlangen, ist kein Freibrief für sie heute zu sündigen. Denn wenn sie das tun, dann wird eine Reue mehr und mehr fraglich werden. Eine wahre Reue. Sie haben heute keinen Freibrief zu sündigen. Gottes Gnade gewährt ihnen nicht heute zu sündigen. Und dann auch, ja, dann wendet man sich an Gott und bereut, in Anführungszeichen. Die Schlachterbibel schreibt Folgendes zu dieser Stelle in Hebräer 13. In der Ehe ist Sexualität etwas Reines. Doch jede sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe zieht Gottes Gericht auf sich. Gott schreibt ernste Konsequenzen für sexuelle Unmoral vor. Und wissen Sie, was Gott uns sagt in Gottes Kirche? Und das sollten wir auch sehr ernst nehmen. 1. Korinther Kapitel 5. 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 9. 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 9. Ich habe euch einen Brief geschrieben, sagt Paulus, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen, denn das ist das, was in der Welt hier vor sich geht. Die Menschen sind Götzendiener, Habgierige, Räuber, Unzüchtige und so weiter und so fort. Vielmehr, Vers 11, habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger. Oder ein Götzendiener, oder ein Lästerer, oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch noch nicht einmal essen. Schauen Sie, das sind ernste Warnungen. Das sind ernste Warnungen an diejenigen, die sich in solchen Taten wiederfinden, aber auch für diejenigen, die davon wissen. Der Mensch, der sich solcher Taten schuldig macht, der soll ja zur Besinnung kommen. Und wenn man weiter Kontakt hat mit einer solchen Person, dann gibt man ja so den Anschein, als ob das ja so alles okay sei. Das ist ja dann kein Problem, dann kann man ja ruhig so weiterleben. Als Bruder oder als Schwester. Man kann ja ruhig in Sünde weiterleben. Man ist ja nach wie vor irgendwie in Kontakt mit den Geschwistern in der Kirche. Das ist ja dann keine große Sache. Schauen Sie, diese Person soll ja zur Besinnung kommen. Die soll ja verstehen, wie sündhaft, wie schrecklich sündhaft und wie rebellisch und wie frevlerisch und wie ungehorsam sie ist. Und deswegen gibt es hier diese Warnung, diese Aufforderung von Paulus, sehr vorsichtig zu sein, damit man keinen falschen Anschein erweckt, als ob man jetzt Sünde anderer toleriert oder mitgenossen wird, solcher schrecklichen, schandbaren Handlungen. In Ezekiel Kapitel 9 finden wir eine interessante Stelle, die auch auf Schutz eingeht. Wer wird in kommenden Zeiten der Trübsal von Gott beschützt werden? Was sind das für Leute? Ezekiel Kapitel 9 und in Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, das war jetzt ein Engel, der in dieser Vision beschrieben wird, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Zu den anderen Männern, auch wiederum Engel, sprach er, so dass ich es hörte, geht ihm nach durch die Stadt und schlagt rein. Denn eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und nicht verschonen. Man könnte so ein bisschen auch an die Stelle von Sodom und Gomorra denken. Der Lot, der wurde beschützt. Die anderen in Sodom und Gomorra nicht. Aber es sind Menschen hier, die werden beschützt, weil sie jammern und seufzen über alle Gräuel, die um sie herum geschehen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass sie den ganzen Tag auf ihren Knien rutschen und laufend über diese Gräuel seufzen. Es bedeutet, dass man eine Einstellung hat, die das in keinster Weise toleriert. Man wendet sich davon ab. Ja, man klagt Gott auch insoweit sein Leid, indem man sagt, jetzt bin ich hier in dieser Situation und bin hier umgeben von Menschen, die diese Gräuel begehen. Hilf mir, dass ich da in keinster Weise von beeinflusst werde und dass ich weiter deinen Willen tue. Was sind Gräuel? Was sind Gräuel, über die wir jammern und seufzen sollten, über die wir in keinster Weise eine tolerante Einstellung entwickeln sollten und sagen, ja, das ist ja okay, das kann ja man so tun, das machen andere ja auch. Das ist ja normal, wie die Ehebrecherin, die tut Böses und sagt dann, ja, ich habe gar nichts Böses getan. 3. Mose, Kapitel 20. 3. Mose, Kapitel 20 und schauen wir uns Vers 13 an. 3. Mose 20 und Vers 13. Wenn jemand bei einem Manne schläft, wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Gräuel ist. Und sie sollen des Todes sterben. Ihre Blutschuld komme über sie. Im Alten Testament wurde eine regelrechte Tötung vorgenommen. Aber für uns ist das weitaus wichtiger zu begreifen, dass es hier um den ewigen Tod geht. Wenn jemand sich ein Christ nennt und nach wie vor Homosexualität betreibt, dann ist das in Gottes Augen ein solches Gräuel, das ihn von dem Reich Gottes fernhalten wird. Schauen wir uns auch 3. Mose 18 an und Vers 22. 3. Mose 18 und Vers 22. Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Und wir sollen über die Gräuel seufzen und klagen. Nicht tolerieren, nicht akzeptieren, nicht sagen, okay, das ist schon in Gottes Augen in Ordnung. Aber was sind weitere Gräuel? 3. Mose 18. 3. Mose 18 und Vers 23. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein wirst. Und keine Frau soll vor ein Tier treten, das er sie begatte oder das es sie begatte. Es ist ein schändlicher Frevel. Andere Übersetzungen haben hier auch ein Greuel. Auch in Kapitel 20, die Verse 15 und 16. Wenn jemand bei einem Tier liegt, der soll des Todes sterben und auch das Tier soll man töten, denn auch das Tier kann da eine gewisse Angewohnheit entwickeln. Wenn eine Frau sich irgendeinem Tiere naht, dass sie oder dass es sie begattet, so sollst du sie töten und das Tier auch. Des Todes sollen sie sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Man nennt das heute Bestialität. Und auch gerade Frauen werden hier in diesem Zusammenhang erwähnt. So dann 5. Mose 22 und Vers 5, eine weitere Stelle, die ein Greuel beschreibt, eine Tätigkeit, die in Gottes Augen ein Greuel ist. 5. Mose 22 und Vers 5, eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen, denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Es geht hier um Transvestismus. Es geht nicht darum, dass gewisse Kleidung für Frauen konzipiert werden, sondern es geht hier um Transvestismus. Es geht auch in Erweiterung auf Dinge wie Transgender. In anderen Worten, der Unterschied zwischen Mann und Frau soll verschleiert werden, soll verändert werden, soll umgewandelt werden. Ein Greuel in Gottes Augen. Ezekiel Kapitel 22. Ezekiel Kapitel 22 und lesen wir Vers 11. Sie treiben Greuel mit der Frau ihres Nächsten, Ehebruch. Sie entehren ihre eigene Schwiegertochter durch Schandtat. Sie tun ihren eigenen Schwestern Gewalt an, den Töchtern ihres Vaters. Es geht hier um möglicherweise eine Situation, wo man eine Stieftochter hat oder wo man eine Stiefschwester hat, einen Stiefbruder. Ein Greuel in Gottes Augen. Jeremia Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Jeremia 5, 7 bis 9. Wie soll ich dir denn gnädig sein? Deine Kinder haben mich verlassen und schwören bei dem, der nicht Gott ist. Und als ich sie satt gemacht hatte, da trieben sie Ehebruch und liefen ins Hurenhaus. Ein jeder wird nach seines nächsten Frau wie die vollen, müßigen Hengste. Und ich sollte das an ihnen nicht heimsuchen, spricht der Herr, und ich sollte mich nicht rächen an einem Volk wie diesem. Klar und deutlich wird hier Unzucht und Hurerei und Ehebruch beschrieben. Das sind Greuel in Gottes Augen. Jeremia 5, Vers 7 bis 9 sagt uns dies deutlich. Die werden hier mit Tieren verglichen, die in ihrer sexuellen, ungezähmten Brunst diese Dinge tun. Aber es geht auch um Unzucht. Es geht also auch um den vorehelichen Geschlechtsverkehr. Der wird nämlich auch mit Hurerei und damit mit Greuel und Schandtat gleichgesetzt. Eine Stelle findet sich in 5. Mose 22. 5. Mose 22 und lesen wir angefangen in Vers 13. 5. Mose 22 und Vers 13. Wenn jemand eine Frau heiratet, zu ihr eingeht und ihr überdrüssig wird und legt ihr etwas Schändliches zur Last und bringt ein böses Gerücht über sie auf und spricht, diese Frau habe ich geheiratet und als ich zu ihr ging, da fand ich sie nicht als Jungfrau, so sollen Vater und Mutter der jungen Frau die Zeichen ihrer Jungfräulichkeit nehmen und vor die Ältesten der Stadt im Tor bringen. Und der Vater der jungen Frau soll zu den Ältesten sagen, ich habe diesem Mann meine Tochter zur Frau gegeben, nun ist er ihrer überdrüssig geworden und legt ihr Schändliches zur Last und spricht, ich habe deine Tochter nicht als Jungfrau gefunden. Hier aber sind die Zeichen der Jungfräulichkeit meiner Tochter. Und sie sollen die Decke vor den Ältesten der Stadt ausbreiten und die Ältesten der Stadt sollen den Mann nehmen und züchtigen und ihm eine Buße von 100 Silberstücken auferlegen und sie ihrem Vater geben, weil der Mann über eine Jungfrau in Israel ein böses Gerücht aufgebracht hat. Und er soll sie als Frau behalten und darf sie sein Leben lang nicht entlassen. Ist's aber die Wahrheit, dass sie nicht mehr Jungfrau war, so soll man sie heraus vor die Tür des Hauses ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat in Israel begangen und in ihres Vaters Hause Hurerei getrieben hat. Und so sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Nun, das tun wir heute natürlich in dieser Weise nicht mehr, das ist klar. Aber es geht nach wie vor darum, wie Gott die Sache sieht. Gott sieht die Sache so, dass wenn man vorehelichen Geschlechtsverkehr begeht, dann begeht man eine Schandtat. Sie können sich ja an Maria und Josef erinnern. Nun, die waren sogar bereits schon vertraut. Die hatten aber die Ehe noch nicht vollzogen. Und als dann Maria schwanger wurde, da hatte Josef gemeint, sie hätte ein Verhältnis gehabt mit einem anderen Mann und wollte sie heimlich verlassen. Also selbst in dem Zustand der Vertrautheit, das war mehr noch als eine Verlobung heute, es ging darum, dass man bereits schon das Eheversprechen bindlich und verbindlich abgegeben hatte, wie in einem Ehevertrag. Man musste sich, wenn man sich dann trennte, regelrecht scheiden lassen. Aber die Ehe war noch nicht vollzogen. Auch da geht es darum, dass man klar und deutlich verstand, vor Vollzug der Ehe durfte man keinerlei sexuelle Handlungen irgendwie mit anderen haben. Und hier wird das klar mit Unzucht und mit Schandtat und mit Gräueln gleichgesetzt. Wir hatten über die Menschen gelesen, die für würdig erachtet worden waren, dass sie beschützt werden, weil sie über die Gräuel seufzten und jammerten. Nun, ich hatte bereits schon eben Sodom erwähnt, schauen wir uns 2. Petrus Kapitel 2 kurz an. 2. Petrus Kapitel 2 und lesen wir die Verse 7 bis 8. 2. Petrus 2 und Vers 7 bis 8. Er hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Wandel. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, der musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre ungerechten Werke. Der gerechte Lot, wie es heißt, wurde durch den ungerechten Lebenswandel der anderen jetzt psychisch gequält. Die Lutherbibel 2009 schreibt, er hat den gerechten Lot erlöst, der vom unzüchtigen Lebenswandel der gesetzlosen Leute geplagt wurde. Es geht um die Einstellung. Wie sieht man das so? Sieht man das auch so wie Lot? Sieht man das auch so wie die Menschen in Hesekiel? Oder hat man diese tolerante und alles erlaubende Einstellung heute, die in keinster Weise irgendwo da Probleme sieht? Römer Kapitel 1. Auch hier wiederum eine sehr aufschlussreiche Stelle. Römer Kapitel 1 und fangen wir mit Vers 24 zu lesen an. Römer 1 und Vers 24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Lesen wir weiter in Vers 26. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Vers 28, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und dann noch Vers 32, sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun, aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Interessant ist, wie einige Übersetzungen das hier bringen. Die Menge-Bibel schreibt wie folgt. Ihre Frauen haben den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau aufgegeben und sind in wilder Gier zueinander entbrannt, sodass sie, Männer mit Männern, die Schamlosigkeit verübten, aber auch die gebührende Strafe für ihre Verirrung an sich selbst empfingen. Die Schlachterbibel kommentiert. Diese Leidenschaften werden als Homosexualität identifiziert. Diese Sünde wird in der Bibel durchweg verurteilt. Glauben Sie nicht denen heute, die Ihnen etwas anderes sagen wollen. Hier wirkt das Gesetz von Saat und Ernte. AIDS ist nur eines von vielen erschreckenden Beispielen. Die Hoffnung für alle schreibt wie folgt. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen, und lassen ihre Lust freien Lauf. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Trotzdem machen sie so weiter wie bisher. Ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben. Und die Ryrie Study Bible kommentiert, sie ermuntern andere zu diesen Sünden. Schauen Sie, heute hat man diese Pride Gay Parades, also diese Paraden, wo man sich der Unzucht rühmt, dieser Homosexualität und Transgender und wie das alles so heißt. Und die sind stolz darauf, dass sie so leben und freuen sich, wenn andere dieser Lebensweise zustimmen und dann es ebenso begehen. Das ist genau das, was hier Paulus anklagt, als verwerflich beschreibt. Wir sehen, dass in Römer 1 und Vers 24 eine Einführung gegeben wird, die sich um das Entehren der Leiber dreht. Die Lutherbibel 2009 schreibt, dass sie ihre eigenen Leiber an sich selbst schänden. Die Lutherbibel 1912 schreibt, darum hat sie auch Gott dahingegeben, in ihre Herzen Gelüste in Unreinheit zu schänden, ihre eigenen Leiber an sich selbst. Es ist auch interessant, dass in den Versen 26 und 27 nicht wörtlich sogar von Männern und Frauen im Griechischen gesprochen wird, sondern es geht hier um die weiblichen und die männlichen. Abgestellt wird auf den Sex und auf sexuelle Handlungen und die sexuellen Unterschiede. Einige deuten an, die Menschen leben sexuell wie die Tiere. Nun, wir hatten ja bereits gesehen, wie man so mit Menschen oder wie die Menschen mit Hengsten verglichen werden, die in ihrer Brunst nach dem Weiblichen sich sehnen. Einige gehen auch davon aus, dass es hier vielleicht sogar auch eine Anspielung ist, gerade mit den Frauen hier, um diese Bestialität zwischen Frauen und Tieren, von der wir ja bereits schon gesprochen haben. Ein Kommentar schreibt, dass Paulus das im Altertum und gerade in Rom bekannte lesbische Laster anspricht und dann natürlich auch das Laster der Homosexualität zwischen Männern. Der Wycliffe Bible Commentary schreibt folgendes. Frauen betreiben Homosexualität in Vers 26 und Männer in Vers 27. Paulus benutzt eine deutliche Sprache, um die Perversion von Sex zu beschreiben, der seinen richtigen Gebrauch in der Ehebeziehung hat. Er versteht die sexuelle Vereinigung in der Ehe als eine natürliche Beziehung. Doch die Frauen haben die natürliche sexuelle Beziehung mit einer Beziehung vertauscht, die gegen die Natur ist. Die Männer taten dasselbe. Sie haben nicht nur mit Genuss gesündigt, sondern auch andere gelobt und ihnen Beifall gespendet, die sündigten. Ihre Sünde hatte einen Punkt erreicht, wo sie nachempfundene Genugtuung in den sündhaften Taten anderer fanden. Was nun? Was ist zu tun? Was können wir tun, wenn wir in irgendeiner Form in einer solchen Situation stecken, die wir heute besprochen haben? Und viele mögen sehr wohl in einer solchen Situation stecken. 2. Korinther 7 und Vers 1. 2. Korinther 7, Vers 1. Was sie nicht tun dürfen, ist, das zu ignorieren und zu sagen, ach ja, das ist alles gar nicht so schlimm, kann man ja ruhig so leben, wen kümmert's? 2. Korinther 7, Vers 1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Wir sollen uns von aller Befleckung des Fleisches reinigen und die Heiligung vollenden. Die Lutherbibel 2009 schreibt, von aller Befleckung des Leibes und des Geistes uns reinigen. Sie kennen ja die Stelle in Markus 7, die will ich jetzt gar nicht erst aufschlagen, aber was sagt Christus in Vers 21 bis 25? Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Unzucht, Ehebruch und sie verunreinigen den Menschen. Wir sollen uns von der Befleckung des Leibes und des Geistes reinigen. Wir sollen ein reines Herz erhalten, das solche Dinge nicht überhaupt toleriert. Ansporn uns gibt, dann solche Taten zu tun. Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 und Vers 22. Legt von euch ab, den alten Menschen, mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus spricht hier Christen an. Die hätten bereits schon längst den neuen Menschen angezogen haben sollen. Aber die sind zurückgeschlittert scheinbar. Und er sagt jetzt zu denen, ein für alle Mal legt diesen alten Menschen ab mit seinen trügerischen Begierden, weil er richtet euch zugrunde, er vernichtet euch, er zerstört euch. Und er sagt, werdet doch dieser neue Mensch, den ihr bei der Taufe ja doch angezogen habt, und zieht ihn weiterhin an, immer und immer wieder. Wenn es in diesen Konfliktsituationen kommt, folgt nicht diesem alten Menschen, der wie so ein Zombie da aus dem Grab herauskommt, sondern folgt den neuen Menschen. Gewinnt Gewohnheiten in eurem Leben, die anders sind als die, die ihr mal hattet. Diese trügerischen Begierden, die uns betrügen, die sollen wir ablegen, weil die uns zugrunde richten, weil die uns letztendlich zerstören werden. 2. Timotheus, Kapitel 2. 2. Timotheus, Kapitel 2, und hier werden auch junge Menschen, jüngere Menschen angesprochen, denn das gilt ja für alle. Das gilt für alle. 2. Timotheus 2 und Vers 22, er spricht hier sogar den Timotheus selbst an, der noch ein junger Mann war. Er sagt, fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Wiederum, fliehe die Unzucht, hatten wir gelesen. Fliehe die Begierden der Jugend. Na, wir können uns vielleicht vorstellen, was damit gemeint ist. Die muss man fliehen. Den darf man nicht Raum geben. Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 7. Kolosser 3 und Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Ich meine, Christus sagte, reißt die ab, reißt die Hand weg oder reißt euch das Auge aus. Das ist natürlich symbolisch zu verstehen. Das gleiche hier. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, die man benutzt, um gewisse Dinge zu tun. Hier, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Mit anderen Worten, nicht, dass man sich jetzt buchstäblich die Glieder ausreißt oder sich selbst abtötet. Es geht darum, man soll sie nicht weiter zu diesen Dingen verwenden. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Schauen Sie noch einmal, was sind das für Dinge? Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begier. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt. Ja, das ist das, was wir getan haben. Aber als wir dann herauskamen aus dieser Welt, als wir dann zur Wahrheit kamen, dann sollten wir aufgehört haben, das zu tun. In all dem seid ihr auch einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Aber nun sollen wir eben nicht mehr so leben. Wenn wir aber weiter so leben oder wieder so leben, dann wird der Zorn Gottes weiter über uns sein. Und machen wir uns nichts vor. Sie wollen nicht dem Zorn Gottes ausgeliefert sein. Das kann ich Ihnen versichern. Wie kann man es tun? Das hört sich ja interessant an, also die Glieder töten, abtöten, Dinge nicht mehr tun, die Unzucht fliehen, die Leidenschaften fliehen, böse Begierden der Jugend fliehen und so weiter und so fort. Wie? Wie kann man das tun? Nun, ich sage Ihnen, wie man das tun kann, weil die Bibel uns sagt, wie man das tun kann. Und letztlich ist das der einzige Weg, wenn man das tun kann. 2. Korinther Kapitel 10 und in Vers 5 zunächst einmal. Wir nehmen gefangen, in der Mitte dieser Aussage hier, in diesem Vers, wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Schauen Sie, wenn Sie Gedanken haben, wie zum Beispiel, Sie schauen sich eine Frau an, Jungfrau, Ehefrau, und bekommen auf einmal jetzt diese Gedanken, oh, es wäre ja doch schön, wenn ich mit der vielleicht irgendwo da jetzt schlafen könnte. Nein, in dem Augenblick nehmen Sie diese Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Jesus Christus war dem Gesetz, war Gott dem Vater gegenüber gehorsam, hat nie gesündigt. Er hat nie gesündigt. Wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Die Lutherbibel 2009 sagt, unter den Gehorsam Christus oder Christi. Und die Elberfelder-Bibel sagt, wir nehmen alle Gedanken gefangen unter oder in den Gehorsam Christi. Wir leben dann so, wie Christus gelebt hat. Und wenn Christus in ihnen lebt, wenn sie den Heiligen Geist erlangt haben, dann lebt ja Christus in ihnen und sein Gehorsam steht ja für sie zur Verfügung. Die Hoffnung für alle schreibt, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss, dieses menschliche Denken. Wenn wir es Christus unterstellen, dann muss dieses Denken Christus gehorchen. Aber wir müssen unseren Teil tun, wir müssen zunächst einmal unsere Gedanken kontrollieren und uns selbst erkennen und sagen, Moment, das ist ja nun ein falscher Gedanke, den lasse ich lieber fallen. In anderen Worten, den bringe ich in den Gehorsam Christi, sodass da nichts Böses draus wird. Titus Kapitel 2. Titus Kapitel 2 und Vers 6. Titus 2 und Vers 6. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien. Besonnen seien. Die Begierden der Jugend fliehen. Die gute Nachricht schreibt, dass sie Selbstbeherrschung in jeder Hinsicht üben. Sie fliehen die Begierden der Jugend, wenn sie Selbstbeherrschung in jeder Hinsicht üben. Sie beherrschen sich selbst. Sie beherrschen ihre Natur, diese Natur des alten Menschen. Sie lassen die nicht wieder hochkommen. Aber wie kann man das wiederum tun? Wie kann man diese Selbstbeherrschung haben? Von sich alleine aus, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Aber hier wird uns gesagt, wie. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 7. 2. Timotheus 1 und Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Schauen Sie, diejenigen, die sich fürchten, wie es heißt, die werden ja nicht im Reich Gottes sein, die werden im feurigen Feuer landen. Sondern er hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es heißt hier Besonnenheit. Die Menge Bibel schreibt, den Geist der Selbstzucht. Und die Zürcher Bibel, den Geist der Selbstbeherrschung. Schauen Sie, wir hatten gelesen in Titus, dass wir Selbstbeherrschung üben sollen in jeder Hinsicht. Wir können das, weil wir den Geist der Selbstbeherrschung von Gott erhalten haben. Und wenn wir ihn noch nicht erhalten haben, weil wir noch nicht getauft sind auf richtige Weise, aber wenn wir berufen sind, dann wirkt der Geist der Selbstbeherrschung mit uns und gibt uns auch jetzt bereits schon die Kraft, Selbstbeherrschung zu üben. Es muss aber von Gott kommen. Und man muss von Gott diese Selbstbeherrschung akzeptieren, anwenden in seinem Leben. Man muss willens sein. Man muss eine Geisteshaltung entwickeln, die die Selbstbeherrschung beinhaltet. Natürlich darf man sich da nicht den Begierden der Jugend oder auch des Alters aussetzen. In Galater Kapitel 5 und Vers 24. In Galater Kapitel 5 und Vers 24, da wird etwas ganz Fundamentales gesagt. Galater 5 und Vers 24. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir Christus angehören, dann haben wir unsere Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was bedeutet das, Christus anzugehören? Nun, Vers 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das Gleiche wird gesagt in Galater 5 und in Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Schauen Sie, es gibt nur zwei Wege hier. Entweder man wandelt im Fleisch oder man wandelt im Geist. Und andere Bibelstellen sagen uns, dass wir durch den Geist die Begierden des Fleisches abtöten können. Mit anderen Worten, es muss durch Gott geschehen. Aber Gott muss in unserem Leben wirken. Und wir müssen Gott in unserem Leben wirken lassen. Und wir dürfen uns nicht irgendwie auf Entschuldigungen herausreden und sagen, ja, aber ich bin halt zu schwach. Ja, Sie sind möglicherweise zu schwach, aber Gott ist nicht zu schwach. Gott ist keineswegs zu schwach. Und wenn Sie sich ihm unterstellen, wenn Sie wirklich diesen Lebensweg gehen wollen, dann werden Sie es können. Und viele, das ist das Problem, die wollen es gar nicht. Ja, die leben ja jetzt in die Situation, die gefällt Ihnen ja in gewisser Weise auch. Dann werden Sie nie in der Lage sein, die Probleme abzustellen. Es geht hier um Wandeln. Wandelt im Geist. Und die Schlachterbibel schreibt sehr wichtig, Wandeln bedeutet eine fortdauernde Handlung. Eine gewohnheitsmäßiger Lebensstil. Man lebt im Geist sozusagen. Es ist nicht nur einmal heute so und dann die ganze paar weiteren Tage anders. Nein, man lebt kontinuierlich im Geist, weil man lebt kontinuierlich mit Gott. Wenn wir im Alten Testament lesen, dass zum Beispiel Abraham mit Gott wandelte oder Noah wandelte mit Gott, bedeutet das, er lebte mit Gott. Wie sie mit einem anderen, sagen wir mal, Ehepartner zusammenleben, tagtäglich. So sollten sie tagtäglich mit Gott leben, vielleicht sogar noch weitaus mehr. Denn sie brauchen ja auch Gottes Hilfe in der Ehe, dass da nichts Falsches passiert. Also schauen Sie, es kommt darauf an, dass Sie Ihren Verstand, Ihr Herz, Ihre Gesinnung, Ihren Sinn ändern. Dass Sie begreifen, was uns die Bibel sagt, was uns Gottes Wort sagt. Nicht nur, weil Sie ja dem Zorn Gottes entkommen wollen, sondern weil Sie die Liebe haben zu Gottes Wort, zu Gott, weil Sie aus Liebe heraus das tun wollen, was Gott Ihnen sagt, weil Sie verstehen, dass das das Beste für Sie und für andere ist. Wie ich sagte, Sie lieben Ihren Mitmenschen nicht, wenn Sie mit ihm Ehebruch begehen, wenn Sie mit ihm Unzucht begehen. Sie lieben ihn nicht. Das ist nicht die Liebe, von der Gott spricht. Sie sind möglicherweise des Mordes schuldig, in geistlicher Hinsicht, weil Sie das Potenzial eines solchen Menschen vielleicht sogar zerstören, weil Sie ein falsches Vorbild geben. Und was sagt Christus? Es wäre besser für Sie, es würde ein Mühlstein in Ihren Hals geschlungen werden und Sie würden in den Ozean versenkt werden, wo es am tiefsten ist, wenn Sie Anstoß geben anderen, dass die anderen sündigen, weil Sie aufgrund Ihres falschen Vorbildes denen das vormachen. Es ist sehr wichtig, dass Sie das begreifen. Es ist sehr wichtig, dass Sie einen Lebensweg leben, der in Gottes Augen wohlgefällig ist. Und mit Gottes Geist, der entweder bereits in Ihnen ist oder mit Ihnen wirkt, können Sie es schaffen, können Sie es tun, müssen Sie es tun, wenn Sie dem feurigen Pfuhl entgehen wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Gernot Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.